Einen schönen guten Abend bei Radio Naden Next. Mein Name ist Tom Steininger. Heute bei uns zugeschaltet ins Studio ist Professor Dr. Harald Wallach. Herr Wallach, sind Sie am Telefon? Wir haben noch keine Zuschaltung. Wir hatten Herrn Wallach kurz
Ich bin
vor.
da.
Ja, Herr Wallach, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Herr Wallach, es freut mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben für diese Sendung. Wenn ich Sie ganz kurz vorstellen darf, Sie haben an der Universität Basel promoviert und sind klinischer Psychologe
Ja.
und dann auch in Philosophie und Wissenschaftsgeschichte an der Universität Wien, wenn ich richtig informiert bin. Und Sie sind jetzt Professor für Forschungsmethodik, komplementäre Medizin und Heilkunde sowie Leiter des Instituts für transkulturelle Gesundheitsforschung an der Europa-Universität Preadina in Frankfurt an der Oder.
Richtig.
Wir haben Sie eingeladen zu dieser Sendung wegen Ihrem neuen Buch, das vor kurzem herausgekommen ist im Drachen Verlag, mit dem Titel Spiritualität, warum die Aufklärung weitergeführt werden muss. Die Frage, mit der ich gern dieses Gespräch beginnen würde, warum denken Sie, dass ohne Spiritualität die Aufklärung nicht vollständig ist? Oder vielleicht Frage vorweg, würden Sie das sagen, dass das so ist?
Ich persönlich bin der Meinung, dass das so ist, ja. Und ich glaube auch, dass es, Entschuldigung, dass es auch gefährlich ist, wenn wir denken, wir seien mit der Aufklärung fertig. Denn immer wenn wir das tun, dann ist die Gefahr sehr groß, dass wir uns in eine neue Form des Dogmatismus oder in eine neue Form der verkürzten Rationalität verrennen. Und ich denke, das kann man heutzutage vergleichsweise verbreitet sehen. Wir sehen das, finde ich, in der politischen Situation, in der ökonomischen Situation. Wir sehen das in den ökologischen Problemen, vor denen wir stehen. Und ich denke, so die landläufige Meinung ist, wenn wir einfach das, was wir jetzt machen, also klug denken, vernünftig forschen, immer mehr machen und immer mehr machen und immer mehr machen, dann werden wir dieser Probleme Herr. Und ich glaube, dass das ein Fehlschluss ist. Und deswegen bin ich der Meinung, wir müssen uns dem Thema der Spiritualität widmen, und zwar nicht als einer, die jetzt zu den bestimmten Bekenntnis hintendiert, sondern eben als eine neue Form der Erfahrung, die eben die wissenschaftliche Erfahrung, die wir ja genug entwickelt haben, ergänzt.
Jetzt lastet der Spiritualität natürlich die Aura der Irrationalität an. Und Aufklärung ist immer auch ein Versuch einer rationalen, aufgeklärten Beziehung zur Welt.
Richtig.
Inwiefern sind diese zwei Pole vereinbar? Inwiefern können wir eine Spiritualität haben, die jenseits der Irrationalität ist, oder wie sollte eine Spiritualität ausschauen, die sich auf den Kodex einer aufgeklärten, gegenwärtigen Zeitkultur wiederfindet?
Also, da haben Sie den Punkt auf den Nagel auf den Kopf getroffen und genau den Punkt angesprochen, um den es geht. Es klingt so, als wäre Rationalität und Spiritualität zwei völlig unterschiedliche Dimensionen, die nicht miteinander kompatibel wären. Das liegt, glaube ich, daran, dass es so aussieht, liegt daran, dass wir einen verkürzten Begriff von Rationalität haben. Das ist so die eine Seite, die ich gerne ansprechen würde wollen. Und es liegt aber auch daran, dass wir es mit zwei, ich würde mal sagen, komplementären Zugangsweisen zur Wirklichkeit zu tun haben, die in der Tat nicht aufeinander überführbar sind, ineinander überführbar sind. Und das macht sozusagen das doppelte Problem aus, weswegen wir diesen Begriffswirrwarr vor uns haben. Jetzt habe ich mich wahrscheinlich nicht deutlich genug ausgedrückt und muss das ein bisschen ergänzen.
Ja, die ergänzende Frage, die ich gerne stellen würde, ist, wenn man von Spiritualität spricht, spricht man in der Regel von inneren subjektiven Zuständen. Ein modernes, aufgeklärtes Weltverständnis fragt danach, wie ist das rational nachvollziehbar, wie ist das empirisch beweisbar.
Ja, richtig.
Zustände können einfach auch psychotische Zustände sein. Davon reden wir nicht. Wie kann das eine von dem anderen auseinandergehalten werden? Das heißt, wie können, Sie sprechen ja in Ihrem Buch auch in ziemlicher Länge über verschiedene Bewusstseinszustände. Ja. Aber nicht in dem Sinn von psychotischen Zuständen, sondern von Zuständen, die auch einen Erkenntnisgewinn erlauben.
Richtig.
Da stellt sich natürlich die Frage, wie kann ich das behaupten, wenn das subjektive Zustände sind?
Ja, das ist genau die Frage, vor der wir stehen und die wir auch klären müssen. Ich sage auch nicht, ich hätte eine Lösung für dieses Problem. Ich sage nur, das Problem stellt sich und dem müssen wir uns stellen.
Genau.
Und ich glaube, der Schlüssel liegt in zwei Gedanken. Also der erste Gedanke ist der, wir gehen ja normalerweise davon aus, dass die Rationalität, die wir jetzt im Moment vor uns hertragen, das Maximum dessen ist, was der menschliche Geist erreichen kann. Ja, wir brauchen nur noch ein bisschen feinere Instrumente, noch bessere Teilchenbeschleuniger, noch bessere höher auflösende Mikroskope und Teleskope und so weiter, dann werden wir es irgendwie schon erkennen, wie die Welt funktioniert. Das ist so die landläufige Meinung. Mhm. Und da würde ich jetzt behaupten, das führt zu einer Verkürzung dessen, was Rationalität eigentlich leisten könnte.
Und
grenzt zum Beispiel all das aus, was wir benötigen, um diese Rationalität vernünftig anzuwenden, nämlich zum Beispiel Werte. Ja?
Ja.
Werte kommen in dieser Diskussion gar nicht vor, weil sie eben im Außen, in der Welt außen nicht vorkommen. Die kommen nur in einer geistigen Welt vor. Das ist in der Philosophie ausführlich diskutiert worden. Mhm. Und der ursprüngliche philosophische Begriff des Denkens hat sich im Lauf der Zeit durch die Technisierung der Vernunft so reduziert, dass wir eigentlich nur noch bestimmte Formen von Vernunft als Vernunft gelten lassen. Und mir wird es jetzt darum gehen, zum einen wieder einen vollständigeren Begriff von Rationalität zu gewinnen. Und den gewinnen wir nur, wenn wir auch die Innendimension der Erfahrung hinzunehmen. Das ist also so der eine Gedanke. Der andere Gedanke ist der, wir werden Erkenntnis und Rationalität dann, wenn wir nur algorithmische Vernunft meinen, also solche, die sich durch den Rechner simulieren lässt, also das logische Abfolgen von Schritten oder das Vollziehen von bestimmten Manipulationen, damit wir von A nach B kommen, nie gerecht werden, weil die grundlegende Voraussetzung, die menschliches Denken zum Beispiel vom Maschinendenken unterscheidet und die auch das Kennzeichen von Kreativität ist, ist, dass es eben genau nicht algorithmisierbar ist. Also genau nicht durch eine vollständige Beschreibung von Manipulationen abzubilden ist.
Mhm.
Ja? Und dieses nicht verfügbare Einsehen zum Beispiel, wie das in der griechischen Philosophie genannt worden ist, oder das plötzliche Erkennen von Zusammenhängen, das ist etwas, das dürfen wir nicht aus der Hand geben. Und ich behaupte nun, das ist letztlich der Punkt, an dem sich Spiritualität und Wissenschaft treffen. Denn es geht immer um das Einsehen in Zusammenhänge und das ist per Definition und notwendigerweise zunächst und zuallererst subjektive Erfahrung. Und der Clou besteht jetzt darin, wie kann ich diese subjektive Erfahrung in etwas überführen, dass wir öffentlich kommunizieren und zu einem Bestandteil von Wissen werden lassen können. Und da fängt natürlich das Problem an, das weiß ich sehr wohl. Aber bevor wir es nicht thematisieren, können wir das Problem gar nicht lösen. Und um diese Thematisierung geht es mir.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagen Sie, dass jede Einsicht, eben auch jede wissenschaftliche Einsicht, eben als Einsicht und insofern auch als Subjektivität anfängt.
Richtig.
Als Innenraum.
Das finde ich jetzt ziemlich triviale Beobachtung. Ja, wenn Sie eine gute wissenschaftliche Theorie nehmen, sagen wir mal Einsteins Relativitätstheorie oder irgendeine andere Theorie, Darwins Erkenntnis, dass Evolution möglicherweise die Basis des Schlüssel für biologische Entwicklung und Formenvielfalt darstellt, dann steht da am Anfang immer eine Einsicht, die ist zunächst mal subjektiv und die entfaltet sich dann. Meine Behauptung wäre, dass die Natur, die Phänomenologie dieser Einsicht und die Phänomenologie einer spirituellen Erfahrung ganz ähnlich sind und möglicherweise sogar dasselbe darstellen, nur dass sie halt auf unterschiedliche Aspekte gerichtet sind.
Könnte man sagen, dass eine Spiritualität, jetzt ganz säkulär formuliert, einfach ein tieferes Ernstnehmen dieser Innenwelten ist, in denen wir uns sowieso bewegen?
Ja, und möglicherweise kommt noch was dazu, das wir nicht gut verstanden haben. Es ist richtig, es geht um das Ernstnehmen dieser Innenwelten, aber es ist ja auch so eine gewisse, sagen wir mal, ein phänomenologisches Sich-Zeigen von Wirklichkeit. Ich kann ja auch Innenwelten generieren, indem ich mich ans Fenster hocke und rausgucke. Ne? Und dann habe ich die Idee und jene Idee und dann kommt dieses und das. Und dann habe ich vielleicht Sehnsüchte und Gedanken und dann kommt mal irgendein Bedürfnis und ich stehe auf und mache mir einen Tee. Und das könnte ich den ganzen Tag so machen, ohne dass jetzt dabei irgendeine Einsicht rauskommt. Mhm. Der Unterschied zwischen diesem, die Gedanken baumeln lassen und einer Innenerfahrung, die wirklich Erfahrung von Wirklichkeit ist, ist meines Erachtens eben das bewusste Kultivieren von Bewusstseinszuständen, die eben jetzt zum Beispiel durch Sammlung gekennzeichnet sind, die gekennzeichnet sind durch das offene, rezeptive sich auf Wirklichkeit einlassen. Und das ist, glaube ich, wirklich etwas, was wir kultivieren müssen.
Wenn ich Ihr Buch richtig verstanden habe, war eine zentrale Aussage auch, dass es um die Einheit der Welt geht. Und insofern auch um die Einheit von Geist, Seele auf einer Seite und Materie auf der anderen Seite. Und dass wir uns eigentlich, dass diese Einheit eigentlich nicht erfahrbar ist, wenn wir uns nicht auf Innenräume einlassen, die letztendlich spirituell sind.
Richtig. Das ist eine grundlegende Voraussetzung, von der ich ausgehe.
Wenn das der Fall ist, ist eine undogmatische Spiritualität eigentlich nur ein Ernstnehmen der Einheit der Welt, auch als reale Wahrnehmung. Und dann kann man ja einfach sehr viel reingehen. Es gibt auch sowas wie eine spirituelle Wissenschaft, in der man sehen kann, dass in den verschiedensten kulturellen Traditionen, in denen es Spiritualität gibt, auch Techniken gibt der Spiritualität, vom Gebet, Meditation. Und in all ihrer kulturellen Unterschiedlichkeit die Erfahrung von Nicht-Getrenntheit eine Wahrnehmung ist, die einerseits universell zu sein scheint und andererseits eben auch Bedeutung, das heißt einen Wert hat, der wichtig ist. Und dass hier genau auf diesem Punkt Spiritualität einfach wichtig wird, auch für das, was wir als Welt momentan bewältigen müssen.
Ja, genau so würde ich das sehen. Und das würde bedeuten, dass wir eben, wenn Sie so wollen, ich nenne es einen komplementären Zugang zur Welt kultivieren. Im Moment, oder was kulturgeschichtlich und auch philosophiegeschichtlich passiert ist, ist, dass wir einen Innenzugang zur Welt, wie er zum Beispiel durch die antike Philosophie charakterisiert ist und wie sie es zum Beispiel auch in anderen kulturellen Traditionen, sei es jetzt im Hinduismus oder in den buddhistischen Traditionen sehen, dass dieser Innenzugang der Welt verdrängt worden ist durch einen sehr effizienten und auch nicht zu vernachlässigenden Außenzugang zur Welt, aus dem wir unsere heutige Naturwissenschaft schöpfen. Und das ist auf jeden Fall eine unglaublich hilfreiche und sehr, sehr kulturell wichtige Entwicklung gewesen. Das möchte ich gar nicht abstreiten und das geht mir nicht. Aber es geht mir darum zu sagen, dass wenn wir uns jetzt nur auf diesen äußeren Zugang der Welt stützen, also nur auf, sagen wir mal, Beobachtung und ihre Verfeinerung durch die Methodologie der Wissenschaft, die wir haben, dann verlieren wir den Innenzugang zur Welt. Und dann brechen wir letztlich die Welt auch in Teile auseinander, die eben der ursprünglichen Ganzheit, in der wir stehen und in der wir leben, ich würde mal sagen, widerrät, sie sogar verrät. Und aus diesem Grund glaube ich, wir müssen diesen ursprünglichen Innenzugang zur Welt, der ja immer zur Erkenntnis auch dazugehört, nur wir vernachlässigen ihn, wieder zurückholen in das öffentliche Bewusstsein, in die Diskussion und damit auch in die methodisch-wissenschaftliche Reflexion. Ja.
Absolut. Und genau da finde ich einen Beitrag wie Ihrem Buch einfach sehr wichtig, weil das, was Sie beschreiben, ist ja auch, ich würde sagen, eine allgemein geteilte Wahrnehmung. Es gibt ja dieses Unbehagen, diese Entfremdungserfahrung der modernen Identität. Und Sie sprechen das im Buch ja auch an, dass Teile der Erklärungen, warum es neue Fundamentalismen gibt, eine Reaktion auf dieses Unbehagen ist.
Ja.
Und der Versuch, den Sie darstellen, ist, hier eine Antwort zu finden, die der Einheit gerecht wird, aber, um es salopp zu sagen, auf dem Stand der Zeit ist.
Ja, genau, das ist mein Bedürfnis.
Und insofern eine Spiritualität zu etablieren, in der man auch in einer aufgeklärten Weise sprechen kann, das heißt eine Spiritualität um es mal so zu sagen, vor der man sich nicht genieren muss, sondern die wirklich auch der Aufgeklärtheit des 21. Jahrhunderts in ihren besten Weisen entspricht. Und Sie sagen, das ist möglich.
Ich sage nicht nur, das ist möglich, ich sage, es ist notwendig im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Weil wenn wir das nicht tun, dann wird es eben genau dazu führen, dass wir unseren Geist und unser Leben kompartmentalisieren. Die Braven, die gehen dann am Sonntag noch in die Kirche, das sind eh immer weniger, ne? Und die anderen, die suchen sich halt irgendwelche anderen Möglichkeiten, aber das ist getrennt vom Rest des Lebens. Mhm. Und dann kann man eben unter der Woche durchaus ein Rabauke sein, der andere beklaut oder ich weiß nicht was mit seinem Leben macht und dann in einem anderen Kompartment der Wirklichkeit sich als frommer Mensch geben oder sonst irgendwie auf Sinn und spirituelle grundlegende Suche gehen, aber die Welten sind getrennt. Und ich glaube, das funktioniert nur dann, wenn wir diese Trennungen aufheben und das eben systematisch in dem Sinne tun, dass wir auch innere Erkenntnis, innere Erfahrung zu einer wirklichen Modalität dessen machen, was wir als Vernunft bezeichnen oder als Rationalität und damit den Rationalitätsbegriff erweitern und damit eben die Kompartmentalisierung der Welt und unserer Sicht der Welt überwinden.
So wie Sie das gerade formuliert haben, ist das ja auch eine ethische Herangehensweise an die Frage.
Ich würde sagen, das ist die Grundlage von Ethik, ja.
Weil interessanterweise Wissenschaften wie die Neurobiologie widmen sich ja seit jüngsten mit einer gewissen Intensität auch der Erforschung von Meditation und ähnlichen spirituellen Techniken und sind hier auch zu spannenden Ergebnissen gekommen, die zumindest darstellen, dass hier irgendetwas der Fall ist.
Ja.
Aber wenn ich Sie richtig verstehe, ist der eigentlich springende Punkt, dass das, was hier erfahrbar ist, und ich nenne es einmal Einheit, die Nichtgetrenntheit von Welt, dass das eine Wertigkeit hat, dass es von Bedeutung ist. Und das ist natürlich etwas, was naturwissenschaftlich nicht feststellbar ist, sondern das ist eine Frage, die wir uns als geistiges Wesen stellen müssen.
Ja, und ich denke, wir müssen auch diese Trennung der verschiedenen Typen von Wissenschaft mindestens partiell überwinden, weil sonst passiert eben das, dass wir auf der einen Seite von Werten sprechen, von inneren Zuständen von Geist, das kann man in der Literaturwissenschaft tun, das kann man in der Linguistik tun, das kann man in den Kulturwissenschaften oder in der Philosophie tun, aber das wird keinen Einfluss auf das haben, was zum Beispiel in der Naturwissenschaft passiert, weil man eben sagt, naja, geht uns ja nichts an, ist eine andere Form von Wissenschaft. Ne? Diese Trennung der Wissenschaften, die Dilthey Anfang des Jahrhunderts formuliert hat, die, glaube ich, muss mindestens im Ansatz der Methode wieder überwunden werden, damit wir einen rationalen Zugang zu Werten gewinnen. Denn im Moment ist es ja so, wir haben hier halt einen guten wissenschaftlichen, gesellschaftlichen Konsens, der fußt noch immer so auf unserem im weitesten Sinne jüdisch-christlichen Erbe des Abendlandes. Aber das fängt an zu bröckeln, weil andere Kulturen natürlich sich auf den Plan begeben. Die Chinesen sagen dann, interessiert uns nicht, wir haben eine andere Kultur, wieso sollen wir uns euren Wertvorstellungen beugen? Mhm. Und dann können wieder andere kommen, die Banker zum Beispiel, und sagen, ist mir doch egal, ich will einen Haufen Gewinn machen, alles andere ist mir wurscht. Wie kann ich da rational vermitteln, dass mit, sagen wir mal, rein individualistischen Werten oder kollektivistischen Werten, die wiederum das Individuum negieren, Politik und Leben zu gestalten. Mhm. Das geht, glaube ich, nur, wenn wir einen Diskurs führen, der jenseits der konventionellen Wertedebatte stattfindet. Und das wiederum setzt eben, finde ich, voraus, dass genügend Menschen, müssen nicht alle sein, aber genügend Menschen und vor allem solche, die in wichtigen Positionen sind, diesen Innenzugang zur Wirklichkeit kultivieren. Mhm. Denn aus dem lässt sich das, finde ich, gewinnen.
Sehen Sie darin auch die Schnittstelle zwischen den verschiedenen Wissenschaften? Weil einerseits haben wir als Menschen, als Individuen natürlich an den verschiedenen Realitäten teil. Wir sind einfach Teil einer objektiven Realität, einer physikalischen Realität. Richtig. Und wir sind Teil einer inneren Realität. Ein Physiker wird sich aber in seiner Wissenschaft mit Physik auseinandersetzen müssen. Ein Biologe mit Biologie. Wo ist diese Schnittstelle, wo Sie sagen, dass hier eine Einheit findbar ist?
die Schnittstelle, die wird vermutlich zunächst mal einfach in einer gewissen Transdisziplinarität bestehen, also darin, dass einzelne Wissenschaftler, nicht alle, aber einzelne, sich dieser Grenzen bewusst sind und sich auch der Tatsache bewusst sind, dass, wenn sie so wollen, innere Erfahrung mit zum Geschäft gehört, wenn es vielleicht auch nur approximativ ist. Physik ist ein gutes Beispiel, mhm. weil man kann natürlich Physik betreiben als Anleitung zum Rechnen. Und dann rechnet man halt irgendwas aus. Ne? Und das funktioniert ja auch bestens, wie uns alle möglichen technischen Errungenschaften zeigen. Aber wenn man es jetzt sozusagen als Naturphilosophie betreiben will, dann ist der Geist immer schon irgendwie mit dabei und der muss mitbedacht werden. Nochmal anders ausgedrückt, wir können eigentlich, wenn wir reflektiert Naturwissenschaft betreiben, den Geist gar nie rausnehmen aus den Gleichungen, weil der immer schon drin ist. Weil Physik eigentlich, wenn man es richtig betrachtet, nur funktioniert, wenn man diesen Geist vorher mitbedenkt. Und umgekehrt ist es auch so, dass jede Form von Geisteswissenschaft auch naturwissenschaftliche Erkenntnisse nicht einfach ignorieren kann, wie zum Beispiel unsere neuronalen Verschaltungen funktionieren oder die psychologische Gesetzmäßigkeiten funktionieren. Da wird es immer mehr statt der Kompartmentalisierung auch Überschneidungen und transdisziplinäre Kontakte geben müssen. Und das ist vielleicht eher was mit grundlegender Kultur zu tun hat, was sich vielleicht dann in den Ausbildungen irgendwann mal niederschlagen wird müssen oder so.
Mhm. Weil Sie ansprechen, dass es hier mit grundlegender Kultur zu tun hat, weil natürlich diese Problematik auch nicht allein eine wissenschaftliche Problematik ist, sondern eine allgemeine kulturelle Problematik, das heißt auch richtig, die Nichtwissenschaftler betrifft. Mhm. Und uns als einfach Bürger des 21. Jahrhunderts vor die Frage stellt, wie stelle ich mich denn dieser Herausforderung, dass ich einerseits diese Entfremdung wahrnehme, dass ich andererseits wahrnehme, dass Spiritualität oft in dogmatisch rückwärtsgewandten Gewand daherkommt, mhm. Dass es vielleicht sogar eine persönliche Neigung dazu gibt oder zumindest eine Fragestellung dazu. Und wenn ich Sie richtig verstehe, dass Sie sogar sagen, hier ist eine notwendige Erweiterung unseres Weltverständnisses, wenn wir mit der Welt besser umgehen wollen.
Ja, so würde ich das formulieren. Und ich glaube, der Schlüssel dazu ist eben der Begriff der Erfahrung. Der ist, finde ich, ziemlich unreflektiert momentan. Man tut so, wie wenn man wüsste, was das ist. Ja, ich gucke halt in ein Mikroskop und sehe was und diese wissenschaftliche Erfahrung, das sagt mir meine Methodologie, die wird in multiplen Schritten in ein paar Zahlen umgewandelt und dann weiß ich was über die Welt. Das stimmt auf eine Art, aber ich vernachlässige, wenn ich das so sehe, den erweiterten Begriff der Erfahrung, von dem ich glaube, dass er eben die Innenerfahrung dazunehmen muss. Und zwar nicht eben, wie ich vorher sagte, als irgendein beliebiges Dahinpendeln des Geistes, sondern als eine methodisch geschulte Aufmerksamkeit und Sammlung, die dann die Möglichkeit hat, sich von innen her, nämlich von der inneren Erfahrung der Welt zu nähern und etwas, wie ich meine, möglicherweise Gültiges über die Welt auszusagen. Mhm. Und das setzt eben, finde ich, voraus, dass man so etwas wie Kultur des Geistes betreibt, indem dann oder durch die systematische Erfahrung möglich wird. Und zwar systematische Erfahrung, die dann auch, sagen wir mal, diskursfähig ist, über die man reden kann, wo man sich mit anderen austauschen kann, wo man möglicherweise sogar Methoden findet, wie man aus diesen vielen individuellen Erfahrungen, die ja zunächst mal alle subjektiv sind, etwas rausdestillieren kann, das konsensfähig ist. Ob das geht oder nicht, wissen wir nicht, weil wir haben es ja noch gar nicht ausprobiert. Mhm. Die Wissenschaft hat jetzt starke 500 Jahre Zeit gehabt, um sich eine gute Methodologie zurechtzulegen und wir machen immer noch wahnsinnig viele Fehler. Und so ähnlich stelle ich mir das auch vor mit einer Kultur des Geistes. Die müsste sich auch im Laufe der Zeit so eine Art Methodologie geben, in der eben dann diese Zugänge, die Innenzugänge zur Wirklichkeit als gültige oder als vernünftige erweisen können.
Sie haben hier zwei interessante Begriffe reingebracht. Sie sprachen von diskursfähig und von konsensfähig. Mhm. Diskursfähig heißt ja, dass man wirklich in eine allgemeine Gespräch darüber gehen kann und hier sich verständigen kann, dass das, was hier in spiritueller Praxis erfahrbar ist, nicht nur psychologischer Humbug ist oder persönlicher Humbug ist, sondern dass es etwas ist, das erstens Relevanz hat und zweitens auch ja, Bedeutung hat.
Ja.
Und das Zweite, dass es, wenn Sie sagen, konsensfähig ist, dass es eine Erfahrung ist, die eben nicht nur willkürlich ist, sondern wo man hier eine innere Objektivität auch erfahren kann.
Mhm.
Wenn ich vielleicht die Frage auch ein bisschen persönlicher stellen darf, Sie sind ja einerseits aktiver Wissenschaftler an der Universität, andererseits praktizieren Sie ja auch jahrzehntelang Mediation.
Ja.
Würden Sie sagen, dass Ihre Erfahrung der Innenseite des Lebens auf die gleiche oder auf eine oder vergleichbare Art und Weise kommunizierbar ist, dass man darüber wirklich ins Gespräch kommen kann?
Naja, vielleicht nicht auf die gleiche Art und Weise und vielleicht auch nicht notwendigerweise auf vergleichbare Art und Weise, aber sie ist mit Sicherheit auch auf die eine oder andere Art und Weise kommunizierbar. Das Problem ist, glaube ich, wir haben keine Kultur darüber zu kommunizieren. Wenn Sie mal gucken, was wir für Möglichkeiten haben, dann finden Sie in der Geschichte, sagen wir mal so Dinge wie Schriften der Mystiker, jetzt in der christlichen Tradition, ja, Meister Eckhart oder Johannes vom Kreuz oder Theresia von Avila oder so, die kommunizieren über ihre Erfahrungen. Und das ist zum Teil reichlich kompliziert und auch sehr paradox und auch nicht so leicht zu verstehen, wenn man diese Erfahrung nicht hat. Ja, der Eckhart hat mal gesagt, solange ihr dieser Erfahrung nicht gleicht, von der ich rede, werdet ihr sie nicht verstehen. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig einladend, ne? Und dann haben wir die Kommunikation über Literatur, Gedichte zum Beispiel. Rilke ist, finde ich, ein gutes Beispiel, oder andere Dichter auch. Und damit hört sich's auf. Philosophen vielleicht noch, die dann versucht haben, solche Erfahrungen zu reflektieren, zu durchdringen und niederzuschreiben. Aber wir haben eigentlich diese Kultur sozusagen nicht zu einer wissenschaftlichen Kultur gemacht. Und möglicherweise ist es auch, oder würden manche Leute sagen, es ist auch gut so, dass wir es nicht so gemacht haben, sondern dass wir ein Korrektiv in der Kultur haben. Ich stelle mir nun vor, wenn wir das selbstverständlicher machen könnten, dann fänden wir vielleicht auch neue und angemessenere Art und Weisen darüber, in den Diskurs zu treten, ohne dass das jetzt sozusagen peinlich wird oder nicht weiterführt. Aber ich glaube, wir haben das noch gar nicht probiert als Kultur sozusagen. Also mindestens nicht in der westlichen Kultur. Denn die Mystik als eine Strömung ist eigentlich immer Minderheitenströmung gewesen und nie in dem Sinne wissenschaftsfähig gewesen.
Jetzt gibt es natürlich seit einiger Zeit so etwas, was man eine spirituelle Renaissance nennen kann. Die hat die verschiedensten Blüten, auch Blüten, die ins Esoterische gehen, Blüten, die auch die verschiedensten eigenartigen Erscheinungsformen anbringen. Aber man kann eindeutig sagen, dass das säkuläre Zeitalter, so wie es in den letzten 200 Jahren sich gezeigt hat, zumindest in einer Krise ist. Sehen Sie hier Ansätze zu diesen Umbruch, den Sie für notwendig erachten, und wo wird er sichtbar und wo wird er nicht sichtbar?
Ich würde Ihnen da zustimmen. Also ich habe ja ganz am Anfang meiner Laufbahn mal 3 Jahre in der Erwachsenenbildung gearbeitet und so verschiedene Kurse gemacht und so und habe da eigentlich sehr, sehr viel mit Menschen zu tun gehabt, wo ich gemerkt habe, die sind nicht mehr religiös in dem traditionellen Sinn, also die gehen nicht in die Kirche und die würden wahrscheinlich so die traditionellen Glaubensbekenntnisse nicht unterschreiben, aber die haben eine tiefe innere Sehnsucht in sich und suchen was. Und die gehen dann halt zu allen möglichen Kursen und machen dies und machen jenes und diese Tendenz, die nehme ich eigentlich verstärkt wahr. Und jetzt so kulturelle, reflexiv arbeitende Menschen wie zum Beispiel mein Kollege Roland Benedikt oder so, der sagt es schon lange, dass eine Respiritualisierung der Kultur sichtbar wird in ganz vielen Punkten. Und das würde ich eigentlich unterschreiben, was vermutlich damit zusammenhängt, dass das Bedürfnis der Menschen im Zuge der Aufklärung und im Zuge der Individualisierung und der Autonomisierung einzelner Individuen eben dahin geht, das, was andere sagen, dass sie glauben sollen, in Gottes Namen auch selber nachvollziehen wollen und eben erfahren wollen. Das ist, glaube ich, der Hintergrund von dieser ganzen Angelegenheit. Und von daher ist es durchaus nachvollziehbar, dass im Moment so eine Entwicklung passiert. Ich gebe Ihnen ein ganz kurzes empirisches Beispiel. Eine Doktorandin von mir, die Liane Hoffmann, die hat vor ein paar Jahren mal eine sehr schöne und sorgfältige Befragung von Psychotherapeuten gemacht. Wir wollten wissen, spielt Spiritualität für die eine Rolle? Und es war so eine einigermaßen repräsentative Befragung. Und wir finden in diesen Daten, die kürzlich publiziert worden sind, dass ungefähr zwei Drittel der Psychotherapeuten von sich sagen, sie haben schon mal eine spirituelle Erfahrung gemacht. Mhm. Das haben wir jetzt nicht groß definiert, sondern offen gelassen. Aber das finde ich eigentlich ganz erstaunlich, weil Psychologen sind eigentlich in der Regel Leute, die mit traditioneller Religion nicht so furchtbar viel am Hut haben und auch relativ kritisch ausgebildet. Aber das sieht man nun, dass so eine Klientel offensichtlich durchaus das Bedürfnis hat, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, haben die auch gesagt, dass das thematisiert wird, in der Ausbildung zum Beispiel. Und ich denke, die sind ein ganz guter Seismograph für das, was in der Gesellschaft so grundlegend passiert. Und von daher würde ich Ihrer Aussage zustimmen. Ich glaube, es gibt so eine Re-Spiritualisierung der Menschen, aber eben nicht auf dem dogmatisch traditionellen Hintergrund oder mindestens nicht ausschließlich, sondern wohl eher in einer suchenden Art und Weise. Und diese Suche, die will, glaube ich, gefasst und auch gerichtet sein.
Mhm. Herzlichen Dank mal dafür. Ich möchte jetzt auch den Zeitpunkt jetzt nutzen, um unser Gespräch für unsere Zuhörer aufzumachen. Mhm. Dazu ganz kurz wieder als Information die Telefonnummern, unter denen Sie sich hier einwählen können. Die Telefonnummer in Deutschland wäre 023 4 543 98 10, in Österreich 01 26 505 40 und in der Schweiz 044 595 90 30. Der Zugangscode ist in allen drei Ländern gleich: 92 54 32, gefolgt von der Raute-Taste. 92 54 32 und die Raute-Taste. Wenn Sie per Computer hier bei der Sendung mit dabei sind und kein Telefon in der Nähe haben, gibt es wie immer die Möglichkeit, sich auch per E-Mail bei uns zu melden. Die E-Mail-Adresse, die uns hier im Studio erreicht, ist radio@enlightennext.org. radio@enlightennext.org. Und die Leitungen dürften offen sein, und ich frage mal, ob jemand in der Leitung ist, der hier sich ins Gespräch mit Herrn Professor Harald Wallach mit einbringen möchte. Wenn das per Telefon gerade noch nicht der Fall ist, hier sind schon einige Fragen per E-Mail reingekommen. Eine Frage, die eine Hörerin hier stellt. Sie schreibt: sehr interessanter Ausblick auf die Partialisierung unserer Erfahrungen. Wie könnte die Pflege dieser Innerlichkeit vonstatten gehen? Ist da ein Philosophieren gemeint? Ist das Gespräch gemeint? Radiosendungen gemeint? Fragezeichen.
All das ist aus meiner Sicht nicht gemeint, okay, wenn ich da mal gleich darauf antworten darf.
Ja, natürlich.
Ich denke, es handelt sich da eigentlich um die Kultur von Sammlung, jetzt mal in einem ganz allgemeinen Sinn. Früher war das in unserer Kultur eigentlich üblich, dass es da immer wieder mal Haltepunkte im geschäftigen Alltag gab. Man hatte früher nicht so wahnsinnig viel Licht, also hat man am Abend in der Dämmerung so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, vielleicht sogar Stunde Zeit gehabt, irgendwas anderes zu machen. Da hat man irgendwelche beschaulichen Tätigkeiten gemacht oder hat sich eine Geschichte angehört oder ist einfach da gesessen und hat der Sonne beim Untergehen zugeguckt. Und solche Elemente der Sammlung fehlen uns in unserer Kultur. Deswegen, glaube ich, müssen wir sie systematisch einbauen. Und eine einfache Methode ist einfach, sich Auszeiten im Tag zu nehmen, 20 Minuten, eine halbe Stunde. Ich bezeichne das immer gern als Zähneputzen fürs Gehirn. Wir machen ja auch täglich Hygiene, putzen uns die Zähne, waschen uns, und wenn wir das nicht tun, fühlen wir uns schlecht. Was wir uns nicht angewöhnt haben, ist Hygiene für den Geist zu tun. Also mal unsere ganzen Gedanken loszulassen, unser andauerndes Rödeln im Kopf bleiben zu lassen und einfach mal uns zu sammeln und präsent zu sein. Das ist in östlichen Kulturen unter dem Titel Meditation bekannt, das ist in der westlichen Kultur unter dem Titel Kontemplation bekannt. Da gibt es ganz viele Formen und viele Menschen müssen sich da einfach auch ihre eigene Form finden. Ich finde eben das Hinsitzen, das Meditieren und auf den Atem achten sehr hilfreich, aber ich weiß auch, dass es nicht jedem hilft, da muss sich jeder irgendwas suchen. Mhm. Wichtig scheint mir, es ist eben nichts Kognitives, kein Denken, kein Lesen, kein Hören, sondern einfach nur das Gegenwärtigsein.
Wenn ich so direkt fragen darf, was finde ich dort?
Da finden Sie zunächst mal einen Haufen Radau im Kopf. Wenn man das nämlich macht und sich hinsetzt und zum Beispiel auf den Atem achtet, dann merkt man, dass es gar nicht so einfach ist, das zu tun und nichts anderes zu machen. Mhm. Wenn man das eine Weile lang gemacht hat, dann merkt man, dass der Radau im Kopf allmählich weniger wird. Und wenn man sich drin übt, dann merkt man, dass man im Laufe der Zeit diesen Radau im Kopf abschalten kann. Beziehungsweise, dass man aus einer gewissen inneren Sammlung heraus operieren kann. Man kann zum Beispiel Bilder anschauen, Gespräche führen, Bücher lesen, E-Mails beantworten, mit einer Haltung der Achtsamkeit und der Sammlung tun. Und dann hat man erstens mehr davon und ist zweitens schneller fertig und gewinnt dadurch an Zeit und an Lebensfreude. Und zweitens ist man effizienter und macht weniger Fehler. Das ist jetzt mal eine ganz banale Erkenntnis. Aber das führt eben auch dazu, dass wir dann in dieser inneren Ruhe und in dieser inneren Stille eben genau jene Erfahrungen und Innenzugänge zur Welt finden, um die es mir geht. Und ich glaube, der springende Punkt ist, viele machen das irgendwie spontan und automatisch immer wieder mal, man kann das systematisieren, indem man es übt.
Sie sprachen ja vorher auch von Bedeutung und Werten. Mhm. Und es ist nachvollziehbar, wenn man meditative Praxis betreibt und einfach dieses Loslassen vom inneren Radau betreibt, dass es einfach zu dieser Gelassenheit und auch zu dieser Gesammeltheit kommt, hat das auch einen Rahmen, wo wir Bedeutung und Werte finden können, in diesem sich sammeln?
Ich glaube, das ist der Fall, ja. Ich glaube, dass wir durch diese innere Erfahrung eben genau an den Punkt kommen, in dem sich Werte zeigen. Werte sind nichts, was man macht, glaube ich, sondern die findet man und Bedeutung genauso. Mhm. Der gute alte Viktor Frankl hat immer gesagt, Sinn kann ich nicht machen, der wird mir gegeben. Und den muss ich eben erstmal finden. Und den finde ich eben nicht, indem ich irgendwie einen Haufen Bücher lese oder indem ich furchtbar viel Aktivität entfalte, sondern indem ich mich mal in der Stille hinhocke und diese Bedeutung auch nicht wirken lasse. Genauso, wenn ich ein Bild angucke. Ne? Das kann ich anschauen, kann schnell vorbeigehen und das zur Kenntnis nehmen, aber ich kann mich auch darauf einlassen und das zu mir sprechen lassen. Genauso wie ich in einem Gespräch einen Menschen zu mir sprechen lassen kann oder ich höre halt nur oberflächlich zu.
Eine weitere Hörerfrage, die haben Sie jetzt schon teilweise beantwortet. Ich möchte Sie trotzdem noch stellen. Was sind Ihrer Meinung nach Formen solch einer aufgeklärten Spiritualität? Ist es eine Wiederbelebung traditioneller Methoden wie Meditation und Gebet oder gibt es auch neue zeitgemäßere Formen dessen?
Ich glaube, es ist beides. Also es wird auf jeden Fall eine Wiederbelebung von bereits bekannten Formen sein, denn diese Formen haben sich ja nicht von ungefähr entwickelt. Die haben sich deswegen entwickelt und auch gehalten, weil sie sich eben als sehr, sehr nützlich herausgestellt haben. Und von daher haben wir da, glaube ich, einen Fundus an Menschheitserfahrung, den wir nützen können. Man muss das Rad ja nicht dauernd neu erfinden. Ne? Mhm. Auf der anderen Seite kann es natürlich durchaus sein, dass wir im Verein mit neuen Erfahrungen und mit neuen Erkenntnissen, auch jetzt aus der Wissenschaft, vielleicht Methoden finden, die dann ein bisschen effizienter sind, schneller gehen oder so. Vielleicht entdecken wir aufgrund von wissenschaftlichen, systematischen Auseinandersetzungen mit dem Thema, dass für bestimmte Menschen das besser ist, und für andere Menschen jenes besser und die Leute sparen sich dadurch vielleicht jahrelange Umwege, wenn sie das vorher wissen. Das ist durchaus möglich, aber ich weiß es nicht, weil wir haben es ja noch nie ausprobiert und nicht weiter erforscht bis jetzt.
Vielleicht an dieser Stelle auch nochmal die Frage an unsere Zuhörer, die per Telefon dabei sind, ob jemand dabei ist, der sich hier auch telefonisch mit einbringen möchte. da das noch nicht der Fall zu sein scheint, eine weitere Frage per E-Mail. Hier schreibt eine Hörerin, ihre Sichtweise drückt große Ehrfurcht gegenüber Spiritualität aus. Doch öffentlich wird das oft verharmlost mit dem Begriff Esoterik, die allen Ernst herausnimmt aus der Diskussion. Das Schöne von ihrer Frage nach den Werten ist, dass man nicht unmittelbar ihr die Transzendenz ansieht und dennoch führt sie Tiefe mit. Ist Ihrer Erfahrung nach das eine gute Tür für den Dialog? Oder geht es darum, eine neue Haltung, mehr um eine neue Haltung als um einen neuen Dialog?
Naja, ich glaube, es geht um beides. Ich denke, die Zuhörerin hat da was ganz Wichtiges gesehen. Dieser Begriff Esoterik, der fliegt mir in der letzten Zeit oft um die Ohren aus unterschiedlichen Quellen und ich nehme zur Kenntnis und ich bemerke, dass sich dahinter eigentlich unreflektierte Abwehr befindet, weil dieser Begriff wird verwendet als Worthülse, mit der man meint, irgendwas sagen zu können. Aber wenn man genauer nachdenkt und auch genauer nachliest, dann sagt er eigentlich gar nichts, außer mir gefällt es nicht und ich finde, es ist obszön. Das ist so ein bisschen eine frechere Umschreibung für das, was die meisten Menschen meinen, wenn sie Esoterik sagen. Wenn man es mal genauer anguckt, dann heißt Esoterik eigentlich an dem Punkt zunächst mal nur, es ist was, was ich nicht verstehe und es passt mir nicht in den Kram. Mhm. Und was auch richtig ist, ist, dass es sowas gibt wie Esoterik in dem Sinne, dass da große, also Verhackstückelungen von Traditionen passieren und sich Leute ihre eigene Religionen da zusammenmischen, wie es ihnen gerade passt und dann das noch mit ein bisschen Magie und Pendeln drüber streuen und dann denken, sie hätten die Welt neu erfunden. Das ist richtig, das gibt's und es passiert auch sehr viel, sieht man ja in jedem Buchladen. Und um das geht's mir alles nicht, weil ich glaube, dass sich dahinter eigentlich ein vertieftes Bedürfnis nach spiritueller Erfahrung ausdrückt, das aber irgendwie so ein bisschen der Anleitung entbehrt. Und von daher glaube ich, diese Spiritualität, die ich im Auge habe, die ist durchaus sehr geerdet und sehr traditionell in dem Sinne, dass sie nichts Neues will. Das ist eigentlich alles bekannt, was ich sage. Und von daher ist es in der Tat so. Ich glaube, man muss da gar nicht furchtbar weit laufen und dann sieht man eigentlich ziemlich schnell, dass man in so einer einfachen, gesammelten Form der Spiritualität sowohl alte Werte neu entdeckt, als auch alte Traditionen wieder neu beleben kann. Und von daher muss man da gar nicht so was furchtbar Neues an Versatzstücken zusammenbasteln. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich diese Frage da gut genug aufgegriffen habe.
Ich denke schon, Ihr Buch ist ja auch ein Versuch, diesen Dialog zu führen. Mhm. Wenn ich so direkt fragen darf, was ist denn das Feedback, was ist denn die Resonanz auf so einen Beitrag?
Naja, so furchtbar lang ist es jetzt noch nicht heraus, aber ich habe eigentlich ziemlich viele positive individuelle Rückmeldungen gekriegt. Ich habe eigentlich noch keine ernstzunehmende Gegenkritik gekriegt, von der ich denke, dass ich sie irgendwie, dass sie mich auf was hinweist, was ich übersehen habe. Das kommt vielleicht noch. Mhm. Ich habe die eine oder andere Einladung gekriegt, was dazu vorzustellen. Manche musste ich absagen, weil ich keine Zeit hatte, aber die eine oder andere nehme ich an und von daher denke ich, wird sich so ein Dialog durchaus entwickeln.
Ich meine, Ihr Buch spricht ja auch mit seiner sowohl wissenschaftlichen als auch philosophiegeschichtlichen Grundierung auch das an, was man so die Scientific Community nennen könnte. Mhm. In der Scientific Community, das ist ja auch jener Bereich, wo wirklich die Vorbehalte gegenüber genau diesem Thema der Innerlichkeit, die wir angesprochen haben, vielleicht am stärksten verbreitet sind. Mhm. Haben Sie das Gefühl, dass sich hier neue Dialogmöglichkeiten auftun oder dass sich hier eher die Fronten verhärten?
Nein, ich glaube schon, dass sich Dialogmöglichkeiten auftun. Es wird immer Leute geben, die das doof finden und die da natürlich dann die Türen zumachen. Aber mein Eindruck ist eigentlich, dass sich gerade bei Menschen, die so eine grundlegende Offenheit einfach als Haltung mitbringen, eigentlich sogar sowas wie Erleichterung breit macht, dass irgendwer mal diese Themen angreift. Also ich habe zum Beispiel jetzt Wir haben eine neue Buchreihe bei Springer eingeführt und durchbekommen. Der erste Band ist jetzt gerade vor ein paar Tagen rausgekommen. Neuroscience, Consciousness and Spirituality. Das ist so ein kleiner Hinweis darauf, dass sich auch ein Fachverlag wie Springer, der ja normalerweise eigentlich nur für hauptsächlich wissenschaftliche, naturwissenschaftliche Arbeiten steht, doch auch in diese Richtung öffnet. Die haben auch Texte zur Achtsamkeit publiziert, da gibt es ein neues Journal, das Springer publiziert, heißt Mindfulness und so, also da bewegt sich was. Das dauert halt lang, weil die Wissenschaft ist jetzt auch nicht unbedingt das schnellste Vehikel, aber ich finde schon, dass eine gewisse Offenheit zu erkennen ist.
Gut, dann will ich es nochmal probieren, ob jemand auch per Telefon sich mit einbringt.
Hallo?
Ja, hallo.
Ich würde gerne nochmal an die vorherige Frage anknüpfen und noch ein bisschen mehr in diese Richtung gehen zu dem Thema Werte. Also einerseits hat mir sehr gefallen, was Sie gesagt haben, wir brauchen sozusagen eine Hygiene für den Geist und wir brauchen wirklich mehr eine Kultur, die Räume entwickelt und die wieder es auch dazu zu einer natürlichen, viel mehr Natürlichkeit macht, dass so etwas mit in unseren Alltag gehört. Auf der anderen Seite ist die Frage und die Wertediskussion ist ja sehr stark auch in verschiedenen Kreisen. Können Sie dazu noch was sagen, was so eine Weiterentwicklung von Werten angeht?
Ja, ich probiere es mal. Also Werte muss man ja nicht entwickeln, die gibt es. Man muss eben Zugang zu ihnen finden und man muss sie als einsichtig vermitteln können. Und das ist eigentlich der springende Punkt. Also man muss zum Beispiel die Einsicht entwickeln können, dass nur um sich selber schauen und nur den eigenen Profit im Auge haben, letztlich genau diesen eigenen Wert wiederum torpediert. Das kann man zwar auch rational tun, aber das wird nicht funktionieren, weil rational sagt man sich, naja, ist vielleicht so, vielleicht stimmt es auch nicht. Wenn ich das jetzt aber aus einer gewissen inneren Erfahrung heraus verstanden habe, kapiert habe, von der Tiefe her kapiert habe, dann werde ich auch mein Verhalten entsprechend ändern. Und das ist genau der springende Punkt. Es geht gar nicht darum, neue Werte zu entwickeln oder überhaupt Werte zu entwickeln, sondern es geht darum, die Einsichtigkeit und die Verbindlichkeit gewisser Werte zu sichern. Und das geht, glaube ich, nur über zwei Wege. Entweder wir haben einen für alle verbindlichen Wertkodex, der sich auf bestimmte Vereinbarungen stützt. Und das war bislang eben in der Regel durch allgemein akzeptierte religiöse Kodizes gegeben, oder wenn das nicht mehr hält, und das scheint mir der Fall zu sein, dann muss ich andere Zugangswege finden. Und der direkteste Zugang ist aus meiner Sicht die Innenerfahrung von Wirklichkeit, die diese Werte mit beinhaltet.
Ich selber bin in dem Bereich Umwelt, in der Umweltbewegung schon sehr lange tätig und da ist es ja auch eine starke Diskussion. Und meine Erfahrung ist ähnlich die, wie Sie das auch gesagt haben, dass es eigentlich eine andere innere Erfahrung noch dazu braucht. Ich kann natürlich auch versuchen, Leute über äußere Anreize und so weiter zu motivieren, sich wieder mehr für Werte im Umweltbereich zum Beispiel zu interessieren, aber das ist immer irgendwie ein Stück von außen. Und ich glaube, dass diese innere spirituelle Erfahrung, die mir eine Ausrichtung auf was Höheres gibt, einen großen Anteil mithaben muss und dass die vielleicht zu diese Einsicht, Einsicht ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Begriff dabei, der irgendwie eine tiefere innere Anbindung braucht.
Ja, das würde ich absolut unterschreiben. Das finde ich, Umwelt und Natur ist ein gutes Beispiel. Wir machen da auch gerade so ein Forschungsprojekt, wo wir versuchen, solche Bildungsmaßnahmen bei Jugendlichen, die wieder mit Natur in Berührung bringen und Naturerfahrung zum Thema machen, evaluieren. Mhm. Und wenn man das tut, dann sieht man eben, dass genau die Erfahrung in der Natur, zum Beispiel Einsamkeit in der Natur oder mit der Natur sein, plötzlich sensibilisiert für Umweltfragen und für ökologische Fragen, wo ich sonst vielleicht bücherweise und jahreweise an die Leute hinreden müsste, das würde sich erst nichts ändern.
Ja, vielen Dank.
Bitte.
Vielleicht, wenn ich da auch eine weitere Frage anschließend kann, die auch eine Hörerin gestellt hat, die schreibt, sehen Sie eine Gefahr einer Spiritualität Light oder zeichnet sich eine Tendenz zu einer wahren, tiefen Spiritualität ab? Sie haben es ja, glaube ich, in dem Buch auch mit angeschnitten, wo Sie kurz auch das Thema so des gegenwärtigen Narzissmus mit einführen, weil Spiritualität, diese Innenerfahrung, die kann natürlich auf verschiedene Kontexte fallen.
Ja, absolut. Die Gefahr gibt es immer. Also es gibt überall Gefahren. Gefahren lauern an jeder Ecke. Die Gefahr lauert, wenn ich zur Tür rausgehe, dann fliegt mir ein Ziegel auf den Kopf und ich bin tot. Also Gefahren haben wir immer. Mhm. Und die Gefahr von Verzerrung von Spiritualität gibt es natürlich genauso. Und da gibt es natürlich jede Menge Beispiele, finde ich, an denen man sehen kann, dass Menschen, die sich vor allem jetzt von Erfahrung zu Erfahrung hangeln, so Workshop-Junkies, wie wir sie oft genannt haben, letztlich eigentlich nicht kapieren, um was es geht, weil sie immer nach einem gewissen Wohlgefühl aus sind und sich ein Stück weit auch der Einsicht versperren oder weil ihre Persönlichkeit nicht so strukturiert ist, dass sie diese Einsicht vernünftig integrieren können, weil sie halt vielleicht eigentlich therapiebedürftig sind. Und deswegen gibt es die Gefahr von Spiritualität Leid natürlich immer.
Aber natürlich den Vorwürfen, mit denen man konfrontiert ist, wenn man sich mit so einem Thema wie Spiritualität an die Öffentlichkeit wagt, ist sie einerseits eben Esoterik, andererseits oft auch Rückwärtsgewandtheit, aber drittens eben genau das, was Sie jetzt gerade ansprechen, nämlich, dass das eigentlich nur eine neue Form eines, sagen, verfeinerten Narzissmus ist. Halt, spirituelle Praxis, um hier einfach so ein Feintuning des eigenen Wohlgefühls noch mit gestalten zu können.
Und das ja, ist klar, die Gefahr gibt es, da würde ich absolut mit Ihnen übereinstimmen. Aber nur weil es eine Gefahr gibt, heißt es ja noch lange nicht, dass die Sache schlecht ist und oder weil was irgendwie nicht so einfach ist, heißt es noch lange nicht, dass man es nicht machen muss. Ne?
Ja. Nee, das Argument, das natürlich kommt, oder zumindest manchmal kommt, ist, dass das eigentliche Motiv oder das eigentliche Wesen dieser Spiritualität wäre. Und aus Ihrer Sicht, was kann man dem entgegenhalten? Inwiefern gibt es so etwas wie, was die Hörerin beschrieben hat, mit einer tiefen, echten Spiritualität? Erstens, was ist denn der Unterschied und wie kann man diese Unterscheidung überhaupt treffen?
Ja, das ist natürlich eine kitzlige Angelegenheit und das auch für ein paar Minuten zu machen, ist auch nicht ganz trivial, aber ich versuche es mal. Die Unterscheidung der Geister, so heißt das in der westlichen Tradition, ist immer was vom Schwierigsten in diesem ganzen Sektor gewesen. Mhm. Weil es natürlich immer Leute gibt, die eben jetzt spirituelle Erfahrungen, Spiritualität auch dazu verwenden, um sich selber ins Zentrum zu stellen. Und das kann man nicht immer notwendigerweise von außen so leicht durchschauen. Da gibt es traditionellerweise den Hinweis auf die Früchte. Was kommt denn dabei am Ende raus? Also ist so jemand, der jahrzehntelang meditiert, am Ende auch wirklich besser fähig, mit seinen Menschen, mit seinen Mitmenschen umzugehen, etwas liebevoller, etwas einsichtsvoller, rücksichtsvoller mit anderen zu sein, ist der wirklich auch effizienter in dem, was er in seinem Alltag zu bewältigen hat, oder führt es letztlich nur dazu, dass Dinge aufgeschoben werden, weil halt jetzt die ganze Familie ruhig sein muss oder er jetzt Zeit braucht, um seine Retreats zu machen und sowas. Also da muss man dann, finde ich, ein bisschen in die Pragmatik und in die Praxis schauen und dann sieht man das relativ rasch. Und wenn man nun so in die spirituellen Traditionen selber sieht, da gibt es eigentlich immer auch bestimmte Rituale, sag ich mal, oder Kernpunkte, die genau diesen Narzissmus zum Ziel haben. In der christlichen Tradition ist das Paradebeispiel dafür die Fußwaschung, die ja eigentlich aus meiner Sicht so ein Selbstentthronungsritual des historischen Jesus ist, der eben durch dieses Ritual zeigt, es geht nicht darum, mich selber zu erhöhen, sondern es geht eigentlich darum, besser dienen zu können. Das ist nur die Hälfte Ihrer Frage gewesen. Was wollten Sie noch wissen?
Nein, das hat die Frage schon getroffen. Was hinter der Frage stand, war einfach die Beobachtung, dass einfach weil es diese Formen von, ich nenne es einmal, oberflächliche und narzisstische Spiritualität gibt, es das auch zu einem gebräuchlichen Argument macht, Spiritualität eigentlich als eine Wohlstandsgewohnheit oder eine Wohlstandsmode abzutun.
Ja, aber das stimmt schon, aber das ist, höre ich das Argument, weil Zerrformen von irgendwas beweisen nie, dass das, um das es geht, falsch ist. Ja? Mhm. Weil jemand lügt, heißt es noch lange nicht, es gibt keine Wahrheit. Weil jemand Steuern hinterzieht, heißt es noch lange nicht, dass es nicht auch Leute gibt, die Steuern zahlen und das System der Besteuerung vernünftig ist. Und weil Wissenschaftler manchmal Daten fälschen und publizieren, die Daten publizieren, die nicht richtig sind, heißt es noch lange nicht, dass Wissenschaft als Geschäft falsch läuft. Ne?
Okay, vielleicht hier nochmal die Frage, ob jemand per Telefon hier sich mit einbringen möchte. Ich habe hier noch eine Frage oder zumindest eine Rückmeldung einer Hörerin.
Ja, sonst hätte ich noch eine Frage, wenn man mich hört.
Ja, hallo.
Ja, hallo. Also mich würde interessieren, ich fand das gerade sehr anregend, wie Sie darstellten, dass man doch den Menschen, der Spiritualität betreibt, man letztlich daran erkennen würde, an eine gewisse Art von Tüchtiges in der Welt stehen. Also Sie erwähnten, wie jemand in seiner Arbeit ist oder wie jemand zu seinen Mitmenschen ist. Also es ist doch irgendwie implizit, glaube ich, durch das, was Sie ausdrücken, dass diese Form von Spiritualität eigentlich ein besser in der Welt stehen als, ja, wie soll ich sagen, als Begleitung hat oder dass das mit ein Ausdruck sein sollte. Höre ich Sie da richtig?
Ja, hören Sie mich richtig. Das ist genau das, was ich sagen wollte.
Also würde zu Ihren Werten der Innerlichkeit eigentlich ein noch tiefer in der Welt stehen dazugehören?
Als Resultat, genau.
Und was wäre dann der, können Sie dann den Unterschied vielleicht noch für uns Zuhörer noch ein bisschen charakterisieren zu einem guten Pragmatiker?
Ja, ich versuche es. Es ist nicht so ganz einfach, weil ich glaube, ein Pragmatismus ist vermutlich eine Begleitform oder ein Ergebnis von einer soliden Spiritualität, weil je mehr man versteht von der Welt, desto mehr merkt man, dass man Widersprüche nicht mit dem Schwert auseinanderhauen kann, dass man Probleme nicht einfach immer lösen kann, dass man manchmal eben im Dienste seiner Mitmenschen, wenn sie so wollen, oder im Dienst eines bestimmten Wertes eben bestimmte pragmatische Lösungen anpeilen muss, nicht wahr? Ich kann zum Beispiel, wenn ich mache jetzt mal irgend so ein fiktives Beispiel, nehmen wir mal an, ich habe einen Mitarbeiter und der ist mir wert und ich möchte unbedingt, dass dem sein Vertrag verlängert wird und ich merke, das geht jetzt nicht, wenn ich da unbedingt das Datum hinschreibe, das heute ist, da muss ich eins hinschreiben, das war gestern. Wenn ich jetzt ein Rosinenkacker bin, dann mache ich das nicht, weil ich sage, das darf ich nicht. Wenn ich pragmatisch bin und den Wert vor Augen habe, der Mensch ist mir wichtiger als eine Regel, dann mache ich das, weil es darum geht, dem anderen weiterzuhelfen, nicht wahr? Und ich glaube, mit Spiritualität oder mit gelebter Spiritualität, da werden wir einfach in solchen Punkten flexibel und pragmatisch, ohne jetzt dadurch Gesetzesbrecher oder sowas zu werden. Und möglicherweise ist es ein großer Überschneidungsbereich zu einem, sagen wir mal, natürlichen Pragmatiker oder pragmatisch veranlagten Menschen. Aber ich denke, was durch Innerlichkeit, durch Spiritualität passiert, ist, dass unsere Kanten so ein bisschen abgeschliffen werden. Also wer jetzt zum Beispiel furchtbar zwanghaft ist und dauernd alle Regeln befolgen will, der wird im Laufe der Zeit, glaube ich, dazu kommen, da ein kleines bisschen lockerer zu sein. Und umgekehrt wird jemand, der vielleicht sehr schludrig ist, merken, dass Regeln gar nicht so dumm sind und sich vielleicht selber ein bisschen mehr Regeln geben. Und in dem Sinn ist es, glaube ich, ganz schwierig zu sagen, das ist generell immer der Fall, sondern ich glaube, es ist mehr so, dass man im Einzelfall zu spüren bekommt, ob jemand im Leben so steht, dass er sich und den Mitmenschen auch eine gewisse Erleichterung und Freude ist oder ob er einfach immer nur nach bestimmten Systemen operiert, sagen wir mal so. Arg viel klarer kann ich das jetzt abends um 9, glaube ich, nicht formulieren.
Ja, weil vielleicht noch als eine letzte Frage, die hier per E-Mail auch wieder hier ist, wo ein Hörer schreibt, das wissenschaftliche Weltbild hat ja auch die Evolution als eine Grundwirklichkeit erkannt, eine Erkenntnis, die vielen traditionellen Mystikern nicht zugänglich war. Verändert diese Erkenntnis der Evolution in Natur und Kultur unser Herangehen an die Spiritualität heute?
Ja, das ist ein guter Punkt. Könnte durchaus sein. Wenn man zum Beispiel so Schriftsteller wie Jean Gebser nimmt, der ja im Prinzip als erster den Gedanken von einer Bewusstseinsevolution oder als einer der ersten, sagen wir mal so, den Gedanken von einer Bewusstseinsevolution ins Spiel gebracht hat, dann wäre das wohl der Fall. Théâ de Chardin hat viele Jahre früher auch so etwas Ähnliches gesagt. Ne? Mhm. Und dann müsste man vielleicht schon davon ausgehen, dass sich nicht nur die Welt evolutiv verändert hat, sondern vielleicht sogar der Geist als solcher. Aber das finde ich einen gefährlichen Gedanken, ehrlich gesagt, weil der lässt so ein kleines bisschen, sagen wir mal, so einen Bewusstseinschauvinismus aufkommen. Nach dem Motto, wir sind besser als diejenigen, die vor 2000 Jahren gedacht oder gelebt haben. Ne? Möglicherweise, und das ist in der Evolution ja auch so, gibt es viele Umwege, gibt es viele Irrwege, da werden Entwicklungen nicht weiter beschritten und kein Mensch weiß warum. Mhm. Es ist nicht immer so, dass es immer nur zum Besseren führen muss, zwangsläufig. Ne? Aber grundlegend könnte ich mir das durchaus vorstellen, dass Evolution als Grundprinzip auch auf Geist, Kultur und Entwicklung des Geistes anwendbar ist. Nur im Moment weiß ich gar nicht so sehr, ob wir mit unserer geistigen Evolution so furchtbar viel weiter sind, wie die Leute, die im 13. Jahrhundert geschrieben haben. Wir haben halt warmes Wasser, Heizung und Antibiotika, aber ob wir so viel weiter sind im Menschlichen, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher.
Ich verstehe. Herr Professor Wallach, herzlichen Dank für das Gespräch.
Bitte.
Und einen schönen guten Abend.
Dankeschön.